Der Zeitpunkt für dieses Referat, diesen Vortrag ist für mich nicht so günstig, weil ich eigentlich um diese Zeit gerade von meiner Siesta mittags aufstehe. Als ältere Person ist man auf so etwas schon mal angewiesen und da nicht so richtig in Fahrt komme. Da ich aber heute auf die Siesta verzichtet habe, hoffe ich, dass es etwas besser geht und auch niemand hier ist, der ein Nickerchen macht. Ich kann das ja von hier oben sehr gut beobachten. Und wenn ich dann eine längere Pause mache, dann weiß derjenige, jetzt ist Zeit, wieder aufzuwachen. Ja, und ich habe auch noch eine Cola dabei, für alle Fälle. Ja. So, wir wollen in unser Thema einsteigen, biblische Erziehungsziele. Ich denke, wir haben heute Morgen schon gehört, wie wichtig das ist, dass wir uns neu vergegenwärtigen, wie die Ehe entstanden ist und was das Ziel einer biblischen Ehe ist, nämlich das Verhältnis von Christus und der Gemeinde sichtbar werden zu lassen. Die Liebe des Herrn zu seiner Gemeinde, in der Liebe des Ehemanns zu seiner Frau und die Unterordnung der Gemeinde Christus gegenüber, in dieser Haltung auch der Ehefrau ihrem Mann gegenüber. Und es ist uns ja auch ziemlich eindrücklich vermittelt worden, wie diese Haltung gefördert werden kann, indem beide ihren Part in der rechten Weise annehmen vom Herrn, die Liebe Christi als Vorbild. Und ich denke, das, was von den Ehemännern erwartet wird, ist sicher nicht einfacher als das, was von den Frauen erwartet wird. Und wenn wir so in dieser Liebe unseren Frauen begegnen, dass und dann auch sie ihrerseits entgegen allem Trend in dieser Welt die rechte Haltung an den Tag legen. Und das hat natürlich sehr große Auswirkungen auch auf die Kinder. Das gelebte Vorbild der Eltern ist die beste Erziehungsmethode und wird uns dann auch leichter fallen, dann tatsächlich in dieser Weise auch den Kindern behilflich zu sein, dass sie sich in einer Weise entwickeln, wie es dem Herrn gefällt, und der Herr sie dann auch gebrauchen kann als seine Zeugen. Ich habe vier Erziehungsziele hier aufgelistet. Es gibt natürlich noch mehr, aber ich glaube, dass diese vier die wichtigsten sind. Und auch in der Reihenfolge, wie ich sie hier vortragen werde, denke ich, ich fange mit dem Wichtigsten an, auch wenn die anderen durchaus ihre Bedeutung haben. Aber das allerwichtigste Erziehungsziel ist das, was ich zunächst noch nicht nennen möchte, sondern nur einige Bibelstellen vorlesen. Und dann stelle ich eine Frage, ob wir begriffen haben, worum es geht. Was das wichtigste Erziehungsziel ist, soweit ich selber das erkenne. Die erste Bibelstelle steht im ersten Buch Samuel, Kapitel 15, Vers 22. Und Samuel sprach, hat der Herr gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern, wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht? Sie gehorchen ist besser als Schlachtopfer, aufmerken besser als das Fett der Widder. Denn wie Sünde der Wahrsager ist Widerspenstigkeit und der Eigenwille wie Abgötterei und Götzendienst. Das ist die erste Stelle. Die zweite ist etwas, was mein Bruder Werner inhaltlich uns bereits vorgestellt hat, in Verbindung mit diesem ungeheuren Kampf unseres Herrn im Garten Gethsemane. Darauf nimmt Paulus meines Erachtens auch Bezug in Philipper 2, Vers 5. Denn diese Gesinnung sei in euch, die auch in Christus Jesus war, der, da in Gestalt Gottes war, es nicht für einen Raub achtete, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst zu nichts machte und Knechtsgestalt annahm, indem er in Gleichheit der Menschen geworden ist, und in seiner Gestalt wie ein Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte, indem er gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er wurde gehorsam bis zum Tod. Und da gibt es eine dritte Stelle, die mir persönlich immer sehr zu Herzen geht. Und ich kann das sehr gut verstehen, wie Werner Mücher eben Gethsemane erwähnte, wo der Herr seinen Vater bittet, wenn es möglich ist, dass dieser Kelch an ihm vorübergehe. Für mich ist das auch einer der dramatischsten Höhepunkte der gesamten Weltgeschichte. Wie der Herr sich dem Willen des Vaters fügt, ist einfach einzigartig. Und darüber schreibt dann auch der Schreiber des Hebräerbriefes, Kapitel 5. Da heißt es in Vers 7, der in den Tagen seines Fleisches, da er sowohl bitten als flehen, dem, der ihn aus dem Todesverretten vermochte, mit starkem Schreien und Tränen dargebracht hat und wegen seiner Frömmigkeit erhört worden ist, obwohl er Sohn war an dem, was er litt, den Gehorsam lernte und vollendet worden ist er allen, die ihm gehorchen, der Urheber ewigen Heils geworden. Haben wir gemerkt, was das erste und nach meinem Dafürhalten wichtigste Erziehungsziel ist? Wer gibt die Antwort? Die Erziehung zum Gehorsam. Dankeschön. Denn die letzte Stelle, die wir gelesen haben, macht deutlich, dass wer das gelernt hat, ja, für den ist es nur noch ein kleiner Schritt im Hinblick auf Bekehrung, das Heil, die Wiedergeburt. Der Jesus ist denen, die ihm gehorchen. Und die Erziehung soll dahin führen, dass wir unseren Kindern beibringen, was Gehorsam heißt, zunächst mal menschlichen Autoritäten gegenüber. Die Voraussetzung, dass es dann zum Gehorsamschritt kommt, denn jede Bekehrung ist ein Gehorsamschritt. Es geht ja in der Bekehrung nicht nur darum, dass mir die Sünden vergeben werden. Das ist natürlich das, was uns am meisten interessiert, auch zu Recht. Aber es geht in der Bekehrung auch darum, dass ich den Herrscher wechsle. Nicht mehr der Teufel ist mein Führer oder der mich beeinflusst und in die falsche Richtung zieht, sondern der Herr Jesus Christus. Deswegen hörten wir heute Morgen auch öfters in den Vorträgen von dem Herrn Jesus. Wir reden nicht nur einfach von Jesus, sondern von dem Herrn Jesus. Und in der Bekehrung geht es darum, dass ich ihm gehorsam werde, ihm die Treue schwöre, den Gehorsam dann auch im täglichen Leben zeige. Was das im Einzelnen bedeutet, werden wir noch an der einen oder anderen Stelle hören. Die Situation damals, bei der ersten Stelle, da geht es um Saul, den König Saul, der einen Auftrag von Gott bekam, eben ein bestimmtes Volk auszurotten. Was die Gründe dazu sind, haben wir eben gehört im ersten Vortrag. Die Kanaaniter ausrotten, das wurde nur unvollständig exekutiert sozusagen vom Volk Israel und dadurch bekamen sie immer wieder Probleme und eins dieser Probleme war eben dieser Feldzug, den Saul durchführen sollte, um dann wirklich die Gegner hier, die Amalekiter, auszurotten. Und bei Saul sehen wir etwas, was man heute auch sehr positiv sieht. Man hat den Eindruck, es ist ein Mann, der eine gewisse Güte seinen Feinden gegenüber an den Tag legt. Großzügig ist er. Er verschont den König der Amalekiter. Und man würde heute sagen, das war doch ein Menschenfreund, das würde man sehr positiv sehen. Feindesliebe kann man sogar mit Matthäus 5 darauf hinweisen, der Bergpredigt, liebet eure Feinde, tut wohl denen und so weiter und so fort. Nur wir befinden uns in 1. Samuel 15 im Alten Testament. Und wir haben heute Morgen gehört, dass die Ausrottung der Völker eine Präventivmaßnahme war, damit das Volk Israel nicht in dieselben Sünden hineinfiel und das Gericht sich weiter ausdehnte, vielleicht auf die gesamte Menschheit. Deswegen musste radikal vorgegangen werden. Und Gott hatte es befohlen. Und Saul hat sich gegen den Befehl Gottes von seinen eigenen Motiven, wie immer sie auch waren, ich will da nicht spekulieren, sich leiten lassen und hat den König verschont. Und auch noch gewisses Vieh. Wir können das nachlesen. Und jetzt wird Samuel, wir würden heute sagen, der persönliche Seelsorger von Saul, wird zu ihm geschickt mit dieser Botschaft. Und was Samuel im Auftrag Gottes hier sagt, ist was ganz Außerordentliches. Wer sich da mehr darüber informieren möchte, der kann ja das Buch von Werner Mücher kaufen über die Opfer. Da wird das erklärt, welchen Stellenwert die Opfer in Gottes Augen hatten. Das war das Höchste, was damals im Hinblick auf Gottesdienst möglich war, Gott zu geben. In den unterschiedlichen Opfern, die in den Mosebüchern uns vorgestellt werden. Und jetzt sagt Samuel hier, hat der Herr Gefallen an Brandopfern und Schlachtopfern? Das sind diese Opfer von 3. Mose 1 und 3 in diesem Fall, die damit gemeint sind. Wie daran, dass man der Stimme des Herrn gehorcht. Sie gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Damit wird deutlich, das, was im Hinblick auf den Gottesdienst das Höchste war, was der Israelit Gott bringen konnte, mit diesen großartigen Opfern, die uns im 3. Buch Mose beschrieben werden, verschwindet im Hinblick auf die Haltung eines Israeliten. Und im Neuen Testament wird dieser Gedanke nahtlos fortgesetzt. Die Herrschaft unseres Herrn, Gottes Willen tun, ist eins der Zentralthemen des Neuen Testamentes. Das ist wichtiger als alles andere, was wir für Gott tun und opfern können. Der einfältige Gehorsam. Wenn ich sage einfältig, meine ich nicht der dumme Gehorsam, sondern der Gehorsam ohne Kompromisse. Weil Gott es so gesagt hat. Deswegen ist das auch wichtig und wir bestehen immer wieder darauf, dass wir die Bibel wörtlich nehmen, wo sie wörtlich genommen einen Sinn ergibt. Wenn das nicht der Fall ist, dann suchen wir nach ähnlichen Bibelstellen in Allegorien oder Typen und so weiter und bekommen dann in der Regel auch eine Antwort. Aber wo die Textstelle wörtlich einen Sinn ergibt, ist sie immer wörtlich gemeint. Sollten wir nicht davon abweichen. Und wir werden, das ist vielleicht dem einen oder anderen neu, im Neuen Testament noch mehr Gebote finden als im Alten Testament. Ist vielleicht etwas erstaunlich für den einen oder anderen. Schon in der Bergpredigt wird deutlich, dass das, was der Herr erwartet von seinen Jüngern, weit über das hinausgeht, was im Alten Testament verlangt wird. Nur das Neue für die, die unter der Gnade leben, ist, dass wenn Gott uns auffordert zu irgendeiner Handlung im Hinblick auf seinen Willen, dass er auch die Kraft gibt, das auszuführen durch den in uns wohnenden Heiligen Geist. Das ist der Unterschied. Das Alte Testament, das alte Gebot, das alte Gesetz erwartet viel, aber gibt nicht die Kraft, es zu halten. Während die neutestamentlichen Gebote zu halten sind, dadurch, dass der Geist Gottes in uns wohnt und wir in der Lage sind, durch den Geist die Handlungen des Leibes zu töten und die alte Natur im Tode zu halten. Es gelingt uns nicht immer. Aber wir stehen nicht mehr unter der Herrschaft der Sünde. Das sagt Römer 6 ganz klar. Wo leiden wir noch unter der Gegenwart der Sünde? Wir werden von der Gegenwart der Sünde erst befreit, wenn wir bei Jesus sind, in der Herrlichkeit. Bis dahin haben wir noch damit zu tun. Und wir müssen alle beklagen, dass wir immer noch häufig in die Sünde zurückfallen. Aber dann dieses wunderbare Mittel, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und die Gemeinschaft wiederhergestellt wird, die Freude des Heils wieder vorhanden ist. Die Freude an unserem Herrn. Wenn wir im Lichte wandeln, das, was Johannes meint, 1. Johannes 1, heißt im Lichte des Wortes Gottes. Durch Gottes Wort erkenne ich, wo ich eben nicht den Willen Gottes getan habe. Und indem ich das dem Herrn bekenne und ihn bitte, mir Kraft zu geben, in Zukunft in dieser Hinsicht wirklich seinem Willen zu entsprechen, erfahre ich dann auch die Kraft und auch Fortschritte. Die Siege werden häufiger, so sollte es normalerweise sein, und die Niederlagen sollten abnehmen. Nur das Ziel, völlig frei von der Sünde zu werden, wird niemand von uns hier erreichen. Wer das sagt, sagt Johannes in 1. Johannes 1, betrügt sich selbst, dass er frei von der Sünde im praktischen Wandel geworden wäre. Das ist nicht möglich. Aber eins der Erkennungszeichen der Wiedergeburt ist, dass wir den Willen Gottes tun wollen, auch wenn es nicht immer gelingt. Aber wir wollen ihm gehorchen. Und seht, wenn unsere Kinder aufwachsen nach dem Erziehungsmodell, was Jean-Jacques Rousseau, der kurz vor der Französischen Revolution lebte, Französische Revolution, ich denke, unsere Jugend weiß das noch, 1789, Rousseau schloss seine Augen kurz davor, aber er war der Wegbereiter von seinen Ideen her für die Französische Revolution. Und dieser Mann hat ja Erziehungsromane geschrieben, der bekannteste heißt Emile. Und in diesem Erziehungsroman versucht er, die Erkenntnisse der Aufklärung und des Humanismus einzubauen im Hinblick auf Pädagogik. Und dann ist seine Maxime die, ich sage es jetzt mal mit meinen Worten, so genau steht das da nicht, aber vom Inhalt her ist das das Ergebnis seines Romans: Die beste Erziehung ist die Abwesenheit von Erziehung. Klingt ein bisschen komisch, ist auch im Grunde komisch. Die beste Erziehung ist die Abwesenheit von Erziehung. Das liegt im humanistischen Menschenbild, das die Leute damals bekamen durch den aufkommenden Humanismus in Verbindung mit der Aufklärung, der im Gegensatz zum biblischen Menschenbild, und das biblische Menschenbild macht deutlich, der Mensch wird als Sünder geboren. Und weil er diese sündige Natur bekommt, von Adam her, wird er eines Tages auch tatsächlich eigene, selbstständige Sünden begehen. Er wird nicht erst zum Sünder dadurch, dass er sündigt, sondern er sündigt, weil er bereits mit einer sündigen Natur auf die Welt gekommen ist. Das ist das biblische Menschenbild. Und der Humanist sagt, keineswegs. Der Mensch wird nicht als Sünder geboren, er wird mit guten Eigenschaften geboren. Oder es gibt da noch so eine Modifikation, die sagt, er ist völlig leer, tabula rasa, also ist gar nichts drauf und da wird drauf geschrieben. Aber die meisten sind der Ansicht, die meisten Humanisten, der Mensch wird mit guten Eigenschaften geboren und es ist die Erziehung, die Gesellschaft, die Religion, die Kirche und so weiter und die Eltern natürlich, die den Menschen, das kleine Menschenkind verbiegen durch die Erziehung. Und die Aufgabe der Erziehung bei Humanisten besteht darin, möglichst alles fernzuhalten, was den Menschen von außen beeinflussen könnte. Und das Kind so wie Wildwuchs aufwachsen zu lassen, weil es ja in sich alle guten Möglichkeiten hat. Und wir müssen alle Beeinträchtigungen von außen, Beeinträchtigungen dieser guten Möglichkeiten hindern, damit diese guten Möglichkeiten sich entfalten können. Das ist das Bild des Humanismus. Und das Ergebnis dieser Sicht, die damals, ich sage nochmal, Jean-Jacques Rousseau, müssen wir uns merken, dieser Mann, wie eine Bombe einschlug, aber glücklicherweise noch nicht durchschlug. Die Erziehung wurde zum damaligen Zeitpunkt immer noch sehr stark geprägt von den Reformatoren her und von dem biblischen Weltbild. August Hermann Franke hier in der Gegend hatte ja seine Anstalten, das kam dann auch in dieser Zeit und manches andere mehr. Aber in den letzten 100 Jahren und besonders in den letzten 50 Jahren ist dieser Ansatz von dort voll durchgeschlagen. In der sogenannten Frankfurter Schule, ich sage das mal für die Lehrer unter uns, die etwas Bescheid wissen, und in der 68er Generation, die antiautoritäre Erziehung. Und ich fand es sehr interessant, vor einiger Zeit, es ist schon vielleicht 20 Jahre her, da kam ich an einem Kiosk vorbei und sah da einen Spiegel, also die Zeitschrift Spiegel, Sonderausgabe über Erziehung. Und es stand so als Überschrift so ähnlich wie, sind wir am Ende oder so. War ziemlich verzweifelt. Und da war so ein Bild von einem Jungen, der war vielleicht 8 Jahre alt. Der zog da so eine Schlappe und reichte so seinen Fuß der Lehrerin, die sich dann bückte, um ihm den Schuh zuzuschnüren. Und auf dieses Titelbild bezog sich dann die ganze Ausgabe und durch den ganzen Spiegel, es waren vielleicht 200, 300 Seiten, war ein ziemlich dickes Exemplar, waren sich die Geisteswissenschaftler einig, Psychologen, Philosophen, Pädagogen, Mediziner und so weiter, irgendetwas läuft falsch. Die armen Lehrer können sich kaum noch wehren und so weiter und so fort. Ich will jetzt nicht in Einzelheiten gehen, ich war selber Lehrer, ich weiß, wovon ich rede. Zu meiner Zeit war es noch etwas einfacher. Und der Spiegel gab zu, wir haben was verkehrt gemacht. Wir wissen aber nicht genau, wie wir das ändern sollen. Dann kamen Lösungsvorschläge in diesem Heft. Es ging aber nicht in die Richtung, dass man sich wieder auf das biblische Menschenbild besinnt und was die Bibel dazu sagt. Erziehung zum Gehorsam war sicher damals nicht das oberste Erziehungsziel in der Pädagogik, sondern man glaubte, man hätte diese Anleitung von Jean-Jacques Rousseau und seinen Nachfolgern einfach noch nicht konsequent genug durchgeführt. Man müsste noch konsequenter werden, als wie es damals war. Was dabei herausgekommen ist, kann sich jeder von überzeugen, der heute einmal eine Schulklasse besucht. Ihr Lieben, wir wollen uns ermutigen, zum biblischen Erziehungsmodell zurückzukehren. Die Erziehung zum Gehorsam. Und ich sage jetzt etwas, was man sehr schnell verstehen kann, aber ich will es sofort erklären. Ein ganz wichtiges Prinzip in dieser Erziehung ist das Brechen des Eigenwillens. Aber nicht das Brechen des eigenen Willens. Ich will einen Unterschied erklären. Wenn es um den Eigenwillen geht, dann ist das die Haltung eines Menschen, und das ist im Kleinkind schon sehr schnell festzustellen, sich durchzusetzen auf Kosten des anderen, ist also ausgesprochen unsozial. Der Eigenwille. Er bereichert sich, setzt sich durch auf Kosten des anderen. Wer von uns hat denn Kinder aufgezogen? Groß oder klein? Ja, erst waren sie alle klein, auf jeden Fall. Gut, eine ganze Reihe. Sagt mir doch mal, als eure Kinder so 2 bis 3 Jahre alt waren, welches Wort konnten die dann, selbst wenn sie noch nicht viel reden konnten, aber ein Wort, konnten sie ganz besonders klar, deutlich, laut und bei jeder Gelegenheit aussprechen. Wie heißt das Wort? Nein. Das brauchen wir den Kindern gar nicht beizubringen. Das ist in sie hineingeboren. Nein, das will ich aber nicht. Trotzkopf, sich durchsetzen. Man nennt das in der Psychologie die Trotzperiode. Ist bei dem einen etwas früher als dem anderen, in der Regel zwischen 2 und 3 Jahren. Und da entscheidet sich, menschlich gesehen, was aus euren, was aus unseren Kindern wird. Vielleicht sollte ich noch erwähnen, ich habe also auch Kinder, 5 Kinder, 17 Enkel, sind sehr dankbar dafür. Und wir haben auch gemerkt in der Kindererziehung, dass dieselbe Erziehung unterschiedliche Resultate bei den Kindern bringt, dass man auch da noch sehr stark auf die Eigenart jedes einzelnen Kindes eingehen muss. Brechen des Eigenwillens. Das Kind muss lernen, dass es Autoritäten über ihm gibt und dass auch andere Menschen, Individuen, Interessen haben, die unter Umständen seinen eigenen Interessen konträr entgegengesetzt sind. Dass es nicht der Mittelpunkt der Welt ist und trotzdem gefördert. Wir kommen gleich darauf noch zu sprechen. Aber der eigene Wille, der soll natürlich nicht gebrochen werden. der soll gefördert werden. Was verstehe ich unter dem eigenen Willen des Kindes oder eines Menschen? Das ist die Fähigkeit eines Menschen, durch eigenständige Überlegungen auch eigenständige Entscheidungen zu treffen. Also unabhängig zu werden von Beeinflussung von außen. Dass man wirklich reflektieren kann und eigenständige Entscheidungen treffen kann. Dazu gebrauche ich einen eigenen Willen. Ich muss wissen, was ich will. Ich muss um meine Ziele wissen. Zwischenziele abstecken können. Und so weiter und so fort. Und das ist eins der schwierigsten Erziehungsziele, das den Kindern beizubringen hier, dass sie ihre Grenzen erkennen, wozu sie jetzt fähig sind, wozu sie jetzt gefordert werden, was man von ihnen erwarten kann, was man aber auch noch nicht von ihnen erwarten kann. Und da sind die Väter ganz besonders gefordert, weil wir Väter meistens zu viel von unseren Kindern erwarten, wozu sie noch nicht in der Lage sind. Und da wird sicher das wichtig werden, was wir eben hörten, dieses Einfleischwerden, eines Sinnes sein, die Dinge gemeinsam angehen, nicht der Vater für sich, getrennt von der Mutter, auf die Kinder einwirken, sondern immer gemeinsam. Jeder weiß vom anderen, was er tun wird in einer bestimmten Situation, man spricht sich ab. Und wenn es darum geht, dass das Kind seine Grenzen erkennt und dass es seinen Dickkopf nicht einfach durchsetzen kann, das kann eine sehr spannungsgeladene Situation sein, vielleicht über mehrere Wochen. Manchmal dauert das auch mehrere Monate. Je konsequenter ich durchgreife, desto schneller ist in der Regel diese Zeit vorbei. Es gibt Ausnahmen, aber es ist in normaler Weise zu bewältigen. Wichtig ist, dass wir rechtzeitig beginnen. Wann müssen wir denn beginnen? Wird der ein oder andere sagen, ja, vielleicht von Geburt an. Ich sage, zu spät. Wenn ich erst mit der Geburt anfange, meine Kinder zu erziehen, dann ist das zu spät. Während der Schwangerschaft reden wir gut zum Kind, ja. Denkt vielleicht der ein oder andere. Das klingt ja ein bisschen komisch. Ja, das meine ich auch nicht. Ich meine, die Erziehung fängt bei uns an. Vater und Mutter. Mann und Frau. Wenn wir das beherzigen, was wir heute Vormittag hörten, im Hinblick auf die Ehe und die Voraussetzung für eine glückliche Ehe, ich denke, das haben wir gut verstanden, was wir von Wolfgang Bühne hörten. Wenn wir das verinnerlichen und vielleicht, es kann sehr gut sein, dass der eine oder andere hier ist und sagt, es wäre hilfreich gewesen, wenn ich das ein bisschen früher gewusst hätte. Nur wir wollen nicht darüber urteilen, warum du das früher nicht gehört hast. Vielleicht hat es weniger Interesse daran. Mag sein. Aber es ist noch nicht zu spät, Buße zu tun, die Dinge vor den Herrn zu bringen, in Ordnung zu bringen. Und wenn ältere Ehepaare unter uns sind, die sagen, Mensch, da haben wir aber doch manches total verkehrt gemacht, dann sollten wir das nicht verdrängen, uns nicht entschuldigen, dass wir eben nicht aufgeklärt worden sind, sondern wir sollten diese Sache wirklich in Ordnung bringen, damit für den Rest unseres Lebens diese Belastung aus der Vergangenheit weg ist. Wenn wir unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht. Dazu gehören auch diese Dinge, von denen wir eben hörten. Und wer bisher noch diese Probleme nicht hatte, kann Gott danken, dass er oder sie Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, diesen Bund mit den Augen, ich möchte noch einmal daran erinnern, dass wir erst gar nicht in diese Versuchungen hineingeraten und hier Widerstand leisten können. Je reiner wir mit dem Herrn unser Leben führen, je mehr wir Gemeinschaft mit ihm pflegen, desto besser bereiten wir uns vor, auch unsere Kinder in den Wegen des Herrn zu leiten, wie das im Alten Testament heißt, von Abraham. Die Erziehung fängt bei uns selber an. Wir können gar nicht früh genug damit anfangen. Schon vor der Ehe. So ein Leben mit dem Herrn führen, wie es auch im Psalm 119 heißt, wie wird ein Jüngling seinen Weg in Reinheit gehen, indem er sich bewahrt nach deinem Wort. Ich denke, das ist eine wichtige Botschaft. Wir haben sie verstanden. Und wenn ich sage konsequente Erziehung, dann meine ich, dass Vater und Mutter sich auch einig sind, wenn dem Kind zum Beispiel gewisse Verbote mitgeteilt werden. Dass es sich bei der Mutter nicht etwas erlauben kann, was der Vater verboten hat oder auch umgekehrt. Manchmal sind die Mütter viel strenger und konsequenter als die Väter. Ist ja auch so bequem, das Kind einfach vor die Glotze zu setzen. Viele machen das und wundern sich dann hinterher, was aus ihren Kindern wird. Wir haben so viele Hinweise in Gottes Wort, die immer wieder auch ganz klar unterstreichen, wie wichtig das ist, dass die Eltern und vor allen Dingen die Väter, wenn wir mehr Zeit hätten, hätte ich noch über die Aufgaben der Väter gesprochen, dass die Väter sich Zeit nehmen für die Unterweisung der Kinder. Und ich denke auch für die Freizeit. Wolfgang hat das etwas angedeutet. Neben dem geistlichen Bereich auch den körperlichen Bereich, dass wir einfach Zeit für sie haben. Ich habe einen Freund von früher her, etwas älter war als ich, der ziemlich viel Geld hatte. Und der hat seine Kinder mit Geld abgespeist. Eine Yacht gekauft und Pferd und alles Mögliche. Die wurden mit allem Möglichen vollgestopft, aber er hatte keine Zeit für seine Kinder. Wir haben ihn natürlich darauf hingewiesen. Und entsprechend war das Resultat. Das Beste, was wir unseren Kindern widmen können, ist unsere Zeit. Auch wenn wir stark absorbiert sind im Berufsleben oder was auch immer der Fall sein mag, es darf nicht auf Kosten unserer Kinder gehen. Und was ihr jetzt zum Teil getan habt, dass ihr eure Kinder mitbringt zu einem solchen Treffen unter Gottes Wort, die junge Leute mit dabei sind, das ist die beste Investition für die Zukunft. Alt und jung zusammen. Ich hatte ja gedacht, als du Malachi erwähntest, er kommt noch auf den letzten Vers, ja, wo von Johannes dem Täufer die Rede ist, vom Elias, der kommen soll, der die Herzen der Väter zu den Kindern und die Herzen der Kinder zu den Vätern lenken soll. Alt und jung zusammen. War übrigens eins der Leitmodelle auch für unsere Malachi-Treffen. Sollten Familientreffen werden. Und von daher sind wir sehr dankbar, dass hier tatsächlich jede Generation vertreten ist, weil wir zusammen dem Herrn dienen wollen. Wenn es dem Teufel gelingt, die Spaltung in die Familien hineinzutragen, dann ist das Zeugnis auch der Gemeinde sehr schnell unterwandert und entzweit, hat keine Kraft mehr. Und ich finde, so traurig die Entwicklung ist in unserem Land, mit den Homo-Ehen und allem Möglichen, was da passiert, so groß ist die Chance für uns, das kann man nochmal positiv sehen, dass allein durch unser Anderssein wir bereits ein ganz lebendiges Zeugnis sind für diese Menschen, dass sie fragen, warum macht ihr das nicht so, wie es allgemein gang und gäbe ist? Warum verhaltet ihr euch so ganz anders? Ja, ich habe Gemeinden kennengelernt, da war der Gemeindeälteste, hat mir das ganz stolz berichtet, dass sie sich jetzt so versammeln in einer Weise, dass sie nicht mehr auffallen. Ich dachte, ich höre nicht recht. Das wird doch was ganz anderes für uns gesagt. Ich meine jetzt natürlich nicht, dass wir auffallen, weil wir wie ein Elefant im Porzellanladen herumtapsen, aber durch unser anderes Verhalten. Es fängt schon mit dem Äußeren an. Aber auch im Hinblick zueinander, wie wir miteinander reden, wie wir übereinander reden, wie wir Hilfestellung bieten, das hängt sehr stark mit der Erziehung zusammen und mit unserem Vorbild. Ich muss mich jetzt beeilen, weil die Zeit so schnell weitergeht. Aber ich denke, wir haben das begriffen. Das Letzte noch im Hinblick auf den Gehorsam, Erziehung zum Gehorsam. Ich habe das schon kurz erwähnt. Aber ich will das als Letztes noch einmal unterstreichen. Wenn das Kind nicht gelernt hat, menschlichen Autoritäten sich zu unterordnen, erschweren wir dem Kind die Entscheidung im Hinblick auf die Bekehrung. Hat ein Kind gelernt, Autoritäten über sich anzuerkennen, wird es sehr viel leichter einen Zugang finden zur höchsten Autorität. Gott, der Vater, der gleichzeitig aber auch der Richter aller Menschen ist, und Jesus Christus, der Erlöser, aber auch mein Herr sein will, der von jetzt ab mein Leben regiert. Das ist das Erste. Jetzt ein weiteres. Wir schauen in die Sprüche hinein. Sprüche 6. Vers 16. Sechs sind es, die der Herr hasst, und sieben sind seiner Seele ein Greuel: hohe Augen, eine Lügenzunge und Hände, die unschuldiges Blut vergießen. Vers 19. Wer Lügen ausspricht als falscher Zeuge und wer Zwietracht ausstreut zwischen Brüdern. In Sprüche 12 steht noch einmal so ein ähnlicher Vers, und was wir sicher alle kennen, ist die Visitenkarte des Herrn, wenn er zu Philadelphia spricht in Offenbarung 3, dies sagt der Wahrhaftige, die Erziehung zur Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Wenn wir nicht wahrhaftig miteinander umgehen, wird Misstrauen gesät. Und Misstrauen bringt jede Gemeinschaft auseinander. Lügen und Zwietracht ausstreuen zwischen Brüdern geht Hand in Hand. Erziehung zur Aufrichtigkeit. Und da merken wir spätestens, dass das bei uns, den Eltern, beginnt. Ich erzähle eine kleine Geschichte. Klein Erna steht mit ihrer Mutter oben, sie wohnen in einem Hochhaus, an der Treppe. Es hat geklingelt, die Mutter hat auf den Knopf gedrückt, unten geht die Tür auf, 5 Stockwerke unten, und eine Person erscheint, die Mutter kann sie von oben erkennen, die Tante Anna. Und die Mutter sagt, ach, schon wieder die alte Schachtel. Jetzt kommt Tante Anna schnaufend die Treppen hoch. Die Mutter begrüßt sie, fällt ihr um den Hals und sagt, oh, wie schön, dass ich dich sehe, das freut mich aber, und so weiter. Klein Erna schaut nach oben und fragt, bist du die alte Schachtel? Ja, so kann das passieren. Wahrheit aus Kindermund. Seht, wenn wir uns solche Dinge erlauben, müssen wir uns nicht wundern, wenn eines Tages unsere Kinder uns auch betrügen und unredlich werden. Der Norbert bittet seinen Papa, doch mit ihm Tischtennis zu spielen. Papa hat aber keine Lust und sagt, ach, heute mal nicht, bin zu stark beschäftigt, aber morgen, wenn ich von der Arbeit komme, dann spielen wir Tischtennis. Norbert steht schon eine Stunde, bevor der Papa normalerweise kommt, an der Tür und wartet auf den Papa, weil er doch endlich mit dem Papa Tischtennis spielen möchte. Kein Papa erscheint. Fragt er die Mama, wo bleibt denn der Papa? Der will doch mit mir heute Tischtennis spielen. Ach, sagt die Mama, der Papa kommt überhaupt nicht heute. Der ist heute Morgen nach Amerika geflogen. Ach, denkt sich klein Norbert, so ist der Papa. Der hat gewusst, der fliegt nach Amerika und hat mich vertröstet. Und hat nicht die Wahrheit gesagt. So erziehen wir die Kinder in einer Weise, dass wir später sehr viel Herzeleid mit ihnen haben werden. Wie ist das sonntagsmittags? In manchen Gemeinden gibt es sonntagsmittags Predigerhackbraten. Wisst ihr, was Predigerhackbraten ist? Da wird die Predigt durch den Kakao gezogen. Ja, was alles nicht stimmte und so weiter, im Beisein der Kinder. Und am nächsten Sonntag beobachten die Kinder, wie der Prediger wieder freundlich begrüßt wird und was sie für eine herzliche Gemeinschaft haben. Und 3 Stunden später wieder Prediger Hackbraten. Ja, das sind so Sachen, ihr Lieben, ich sag's mal etwas scherzhaft, aber da ist durchaus sehr viel Ernst dahinter. Wir treffen uns manchmal bei einer dampfenden Tasse Kaffee, um die Geschwister durch den Kakao zu ziehen. Aber da werden wir nie voll Heiligen Geistes. wenn wir voll Heiligen Geistes werden wollen, das heißt Menschen, die erfüllt sind von der Freude am Herrn, das ist so ein Ergebnis der Geistesfülle, oder von dem Mut, den Herrn zu bekennen, ist auch ein Ergebnis der Geistesfülle. Und fähig werden, den Herrn zu bekennen, ist ebenfalls ein Ergebnis der Geistesfülle. Wenn wir das erleben wollen, dann sprechen wir nicht über die Geschwister, sondern zu den Geschwistern. Wie es in Epheser 5, Vers 18 und folgende uns mitgeteilt wird, in geistlichen Liedern, im Psalmen. Das heißt, wir erinnern uns an die großen Taten Gottes und machen uns Mut. Und vergessen das Danke nicht. Für alles danken im Namen Christi und sind einander untertätig in der Furcht Christi. Wenn das unsere Haltung ist, ihr Lieben, das merken sich auch unsere Kinder. Und in einem solchen Elternhaus, wo man das Beste am anderen sucht, was mir, muss ich auch sagen, auch nicht immer gelingt. Aber da, wo wir es getan haben, merken wir diesen heilsamen Einfluss auf unsere Kinder. Wie wir mit den Geschwistern umgehen, werden sie später auch. Wie wir über sie reden, sie werden es sich merken. Und entsprechend wird ihre Haltung ihnen gegenüber sein. Das, was unsere Kinder an uns sehen, ist viel mächtiger im Hinblick auf Lenkung als das, was sie nur hören. Damit will ich nicht sagen, dass wir ihnen auch etwas hörbar beibringen, aber es darf nicht im Gegensatz zu dem sein, was sie an uns sehen. Also Problem mit der Doppelzüngigkeit, keine falschen Versprechungen. Hier können wir auch drüber nachdenken, was wir halten so von diesen Geschichten vom Nikolaus, Klapperstorch, Osterhasen. Ich gebe noch keine Antwort. Wir wollen auch noch ein bisschen nachdenken, ja. Aber das gehört mit dazu. Wo sind da die Grenzen? Ich will euch eine wahre Geschichte erzählen. Am 1. April 1950 wird ein 7-jähriger Junge in Köln zum Apotheker geschickt. Die Mutter sagt ihm, hör mal, uns ist ein wichtiges Medikament ausgegangen. Das hol doch bitte beim Apotheker. Hier hast du einen Groschen. Für 10 Pfennig hau mich blau. Der Junge, der großes Vertrauen hat zu seinen Eltern, denkt, na ja, habe ich noch nie gehört. Interessant, aber wenn die das sagt, dann wird's das wohl geben. Er nimmt den Groschen und geht hin zur Apotheke und sagt dem Apotheker, ich hätte gern für 10 Pfennig hau mich blau. Da guckt er den so komisch an, aber hat sich irgendwie gut in Gewalt. Er dreht sich um, macht so ein paar Schubladen auf, guckt. Na, sagt er, ist auch leider ausgegangen. Geh doch mal zum Drogisten, der hat das bestimmt, ja. Der Junge nimmt seinen Groschen wieder, läuft zum Drogisten. Der weiß heute noch, wo das war, ja, der Junge. Der sagt dem Drogisten dasselbe. Der guckt aber gar nicht lustig. Der geht in den Nebenraum und kommt mit einem solchen Knüppel zurück, ja. Und da merkt der Junge allmählich, dass er angeschmiert worden ist. Da hatte noch nie was von Aprilscherzen gehört. Das war das erste Mal. Und was meint ihr, was die drei älteren Schwestern sich amüsierten, als sie dann wieder nach Hause kamen? Ohne Hau mich blau, ja. Und seht, wenn er nicht so ein dickes Fell gehabt hätte, dann stände er heute nicht vor euch. Das ist der Junge von damals. Ich hab's auch meiner Mutter vergeben. Ich habe hinterher auch herzhaft drüber gelacht. Aber ich habe mir doch gesagt, das machst du doch nicht bei deinen Kindern damals. Wir haben viel Freude gehabt in unserer Familie, eine fröhliche Familie. Aber wenn mal solche Dinge kamen, dann wussten die Kinder auch, dann war es auch ein Scherz. Dann musste man das nicht so genau nehmen. Aber an sich, das Beste ist immer, dass man so weit wie möglich auf Dinge verzichtet, die falsch gedeutet werden könnten. Das wäre so ein Thema, das man dann in Gruppen mal unter sich diskutieren könnten. Welche Erfahrungen haben wir da gemacht? Nur, dass wir mal die Probleme erkennen. Also die Erziehung zur Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Und da ist natürlich unser bestes Vorbild unser Herr selber. Noch ein Problem, wie weit bringen wir Märchen und Sagen ein? Ja, Hänsel und Gretel und ähnliche Dinge. Sollen wir sie unseren Kindern erzählen oder nicht? Das dritte Erziehungsziel, was mir auch wichtig erscheint, ist die Erziehung zur Bescheidenheit. In der Heiligen Schrift gibt es eine ganze Reihe Bibelstellen, die in diese Richtung gehen. Ich nenne nur eine, die mehrmals vorkommt im Alten und im Neuen Testament. Die heißt, Gott widersteht dem Hochmütigen, aber dem Demütigen gibt er Gnade. Demut und Bescheidenheit ist nicht genau dasselbe, aber berührt sich. Ja? Wir können zur Demut eigentlich nicht erziehen, aber zur Bescheidenheit. Denn die wahre Demut gibt dann letzten Endes der Herr. Und da ist es wichtig, dass wir das Kind nicht ständig zum Mittelpunkt der Bewunderung machen. Wenn so ein Kind geboren ist, da freut sich natürlich jeder darüber. Und da kann es auch von allen bewundert werden. Das schadet dem Kind nicht, weil es das nicht merkt. Zumindest nicht in dem Sinne, wie es später dann vielleicht darüber stolz werden könnte. Wenn aber dann so ein Junge heranwächst und mit 4, 5 Jahren keine Grenzen weiß, über Tische und Bänke turnt und er nur gelobt wird, weil er ein aktives Bürschlein ist und was er alle kann, kunstfertig und so weiter, ja, da muss man sich nicht wundern, dass man hier den Klassenheini heranzieht. Der wird, wenn er in die Klasse kommt, genauso versuchen, durch ein auffälliges Verhalten die Bewunderung, die Aufmerksamkeit der Leute, der Kinder, der anderen, auf sich zu lenken. Nur wird er da nicht so erfolgreich sein. Dem Kind die Schranken zeigen. Und hier ist es wichtig, es gibt eine Zeitschrift, die heißt Ermunterung und Ermahnung. Ich finde das ein sehr schöner Titel, ja. Und wenn wir uns daran halten, Ermunterung und Ermahnung, auch in dieser Reihenfolge, dann ist das ein genau der richtige Titel für diesen Punkt. Erziehung zur Bescheidenheit. Kinder müssen ermutigt werden, dass sie nicht depressiv werden und verzweifeln, aber sie müssen auch gestoppt werden, wo sie über die Schranken schlagen, dass sie ihre Grenzen erkennen und dass immer die Eltern hilfreich zur Seite stehen. Das kann dem Kind auch erleichtert werden, wenn es erkennt, zum Beispiel, dass der Papa auch Grenzen hat, zum Beispiel in der Gemeinde. Das kann sehr hilfreich sein. Auch in der Gemeinde gibt es Richtlinien, da kann auch nicht jeder tun und lassen, was er will, wie zur Zeit der Richter, jeder tat, was gut war in seinen Augen. Auch da sind wir aufeinander angewiesen, fördern den anderen und stecken auch selber zurück. Wenn der Vater bekannt ist als ein rücksichtsvoller Mensch, zunächst einmal der Mutter gegenüber, seiner Frau gegenüber, dann aber auch im Hinblick auf andere Personen, wird das auch den Kindern leichter fallen, ihre Grenzen zu erkennen. Wir merken, wie das alles miteinander verflochten ist. Also Ausgewogenheit in Ermunterung und Ermahnung. Da gibt es ein Problem. Wer von euch hat denn noch eine Schwiegermutter? Also die Schwiegermütter sind ja alles liebe Personen. Ich spreche nicht gerne von der bösen Schwiegermutter, sondern von der lieben Schwiegermutter. Das ist nämlich das Hauptproblem, weil die Schwiegermütter sehr oft sehr besorgt sind um ihren eigenen Sohn. Ich habe das bei uns auch selber erfahren. Meine Frau hat auch etwas darunter gelitten. Ich selber habe das erst nach Jahren überhaupt erst gemerkt und dann natürlich Maßnahmen ergriffen. Dass wir, wenn unsere Eltern, also die Großeltern unserer Kinder, ja, die Großeltern unserer Kinder, wenn Geburtstag ist und sie schenken über das Maß hinaus oder zu Weihnachten oder wann auch immer, in einer Weise die Kinder verwöhnen, unsere Kinder, also ihre Enkel verwöhnen, wie sie es bei uns nie gemacht haben. Ja, das hat mir schon eins meiner Kinder gesagt. Hör mal, das haben wir bei dir aber nie gedurft. Ja, wo jetzt der Opa jetzt plötzlich viel gütiger und nachgiebiger ist, als wie der Papa das früher war. Das ist ungeheuer wichtig. dass die Eltern mit ihren eigenen, also den Großeltern, zusammenstehen, zusammen überlegen, wie wir zum Beispiel eben die Kinder beschenken, wie wir mit ihnen umgehen, was wir zulassen, wenn wir zum Beispiel unsere Kinder zu ihnen in die Ferien entlassen, dass die nicht total verwöhnt aus den Ferien zu uns zurückkommen und wir erst ihnen wieder alles abgewöhnen müssen, was die Großeltern natürlich mit besten Absichten ihnen an Liebe erwiesen haben. Wir merken, es ist alles nicht so einfach. Ich glaube, die Erziehung ist mit das Schwierigste überhaupt, was Gott dem Menschen aufgetragen hat. Und wir brauchen einander. Wenn die Großeltern verständig sind, kann das wunderbar sein. Es kann eine echte Hilfe sein, wenn sie genau in dem Sinne, wie wir als Kinder das für richtig sehen, auch ihren Einfluss geltend machen. Denn sehr oft haben die kleinen Kinder einen größeren Zugang zu ihren Großeltern als zu den eigenen Eltern. Für mich die wichtigste Person in meinem Leben war meine Großmutter. Von der habe ich am meisten gelernt. Und das ist bei vielen so gewesen. Also darüber ins Gespräch kommen. Und jetzt komme ich zum Letzten. Die Erziehung zum Sozialverhalten. Das ist die oberste Erziehung in der Schule heute. Sozialverhalten. Wenn man aber gleichzeitig zum Antigehorsam erziehen will, das heißt natürlich anders, es wird nicht so ausgedrückt, aber es steckt dahinter, dann erschwert man die Erziehung zum Sozialverhalten. Denn man kann erst sozial wirklich wirksam sein und hilfreich für andere, wenn man gelernt hat, sich unterzuordnen. Und dazu dient die Erziehung zum Gehorsam. Die Erziehung zum Gehorsam ist die beste Voraussetzung, dass unsere Kinder und die heranwachsende Jugend sich auch sozial positiv verhält. In der Bibel selber einen Vers möchte ich nur nennen. Ihr könnt weitere hinzusuchen. Einer trage des anderen Lasten und also erfülle das Gesetz des Christus. Das Sozialverhalten in Verbindung mit dem Liebesgebot. Die Lasten des anderen tragen. Das heißt, ich kann natürlich die Lasten des anderen nur dann tragen, wenn ich sie kenne. Und damit sind wir wieder bei Epheser 5 mit der Geistesfülle, aufeinander zugehen, miteinander reden. So lernen wir uns kennen. Und auch die Bürde, die der andere trägt, die ich dann mittragen kann im Gebet und vielleicht auch ganz praktisch. Und wenn wir Eltern das praktizieren in unserer Gemeinde und auch darüber hinaus, auch bei Menschen, die noch nicht Verbindung zu unserem Herrn haben, die aber unsere Hilfe brauchen, wenn sie merken, wir sind jederzeit bereit, anderen zu helfen, dann sind sie bereit, auch mitzuhelfen. Wir haben in unserer Familie manche Hilfsaktion gemeinsam gemacht, mit den Kindern, sind so hineingewachsen. Und die machen das oft mit Begeisterung. Es macht ja selber Freude. Die Freude, die ich austeile, kehrt ins eigene Herz zurück, sagt schon der Sprüchedichter. Für andere da sein. Und dazu ist natürlich ein hervorragendes Mittel zum Sozialverhalten, das zu üben, das Fußballspiel. Ja, einige von uns sind vielleicht begeisterte Fußballspieler. Und ich rate immer jungen Schwestern, wenn ihr euch noch nicht entschieden habt, aber an jemanden denkt, wo ihr euch vorstellen könntet, das wäre vielleicht der rechte Ehemann, beobachtet den beim Fußballspielen. Da könnt ihr über den Charakter dieses jungen Mannes mehr erkennen als in vertrauter Zweisamkeit. Gerade in der Gruppe kann man sehr schnell die Wahrheit erkennen. Oder bei uns, meine Mutter hat viel mit mir, Mensch, ärgere dich nicht, gespielt. Weil ich mich nämlich fürchterlich ärgerte, immer wenn ich verlor. Hatte immer Spaß dabei und ich habe dann geübt, mal auch Niederlagen einzustecken. Ich bin ja heute noch dankbar dafür. Ich spiele heute ab und zu mit unseren Kindern und mit den Enkeln jetzt. Mensch, ärgere dich nicht. Gibt's ja immer noch. Oder ähnliche Dinge. Es gibt so vieles, was wir gemeinsam tun können und wo Kinder dann gewisse Aufgaben übernehmen. Füreinander auch da sind. Erziehung zum Sozialverhalten. Dass wir erkennen, der Herr hat uns hier gelassen, erstens zu seinem Lobpreis. Zweitens im Hinblick auf die Evangelisation, Menschen zu Jesus zu führen. Was übrigens im Grunde ein Teil des ersten Punktes ist. Und dann drittens auch ganz praktisch einander zu helfen und in diesem gegenseitigen Dienst deutlich zu machen, dass die Liebe Christi uns drängt. Aus Dank für Golgatha wollen wir ihm dienen. Ich fasse es zusammen. Von der Bibel her vier wichtige Ziele, wenn wir versuchen, mit Gottes Hilfe dem nachzukommen, können wir das Ergebnis dem Herrn überlassen. Manchmal schenkt er es, dass sofort die Kinder hineinkommen auf die Wege des Herrn. Manchmal dauert es auch eine Zeit lang. Es ist nicht immer so reibungslos. Aber wenn wir daran denken, die Erziehung zum Gehorsam, und wie das dann im Einzelnen geschieht, ja, Sprüche sagt ja einiges darüber, wo wir auch zu Dingen aufgefordert werden, die der deutsche Staat mittlerweile verbietet. Ja, und da gilt es, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Dass wir hier eine klare Haltung haben. Erziehung zum Gehorsam, die Erziehung zur Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit. Da werden die Finanzbehörden uns auch sehr dankbar sein, wenn wir sagen können, das ist eins der Ziele. Keine Steuererklärung manipulieren. Es gehört auch dazu. Die Erziehung zur Bescheidenheit und die Erziehung zum Sozialverhalten. Und ihr Lieben, wir werden dann erleben, dass das, was gleich mein Nachredner uns vorstellen wird, die große Gefahr der Miterzieher, dass sie dadurch verkleinert wird, verringert wird. Weil letzten Endes, das haben auch Untersuchungen in Amerika, die ja da mit Statistiken immer etwas uns voraus sind, auch ergeben, dass der Einfluss der Eltern immer noch am größten ist. Größer als der der Lehrer und anderer Erziehungsträger. Wenn wir Eltern wirklich in dieser Hinsicht Vorbild sind, wird der Herr dafür sorgen, dass wir unsere Jugend, unsere Kinder nicht verlieren. Und so gemeinsam ihm dienen dürfen. So, ich habe euch noch etwas mitgebracht, was das Gehörte noch vertieft. Und zwar hier eine Broschüre, Ehe und Familie in biblischer Sicht, ist von Missionswerk Heugelbach. Habe ich kostenlos bekommen, könnt ihr kostenlos mitgeben. Eine sehr schöne Übersicht. Ich finde in dieser Kürze mit das Beste, was ich auf jeden Fall kenne. Ich habe jede Menge da, es kann sich jeder bedienen hiervon. Von diesem Heft. Dann habe ich etwas, was auch in diese Richtung geht. Frau sein, Mann sein in der Gemeinde, Brennpunkt Frauenfrage. Ich bin ganz begeistert von dieser Schrift. Sehr deutlich, sehr klar, sehr biblisch, sehr hilfreich. Das sollte in keiner Gemeinde fehlen. Da müsst ihr euch allerdings beeilen, dass ihr noch Exemplare bekommt, denn einige haben sich schon eifrig bedient, ist auch richtig. Aber es sind noch eine ganze Reihe da. Also dieses Büchlein, Brennpunkt Frauenfrage im Hinblick auf den Dienst auch in der Gemeinde, wird einiges gesagt. Sehr ausgewogen. Dann habe ich noch etwas hier von unserem Malachi-Kreis. Gefährliche Stille, das ist vor ein paar Jahren rausgekommen, wie die Mystik die Evangelikalen erobern will. Das geht so etwas in die Richtung von dem Buch, was Wolfgang Bühne auch eben empfohlen hat. Und wir haben das geschrieben, weil vor ein paar Jahren das Jahr der Stille war im Hinblick auf das Gebet. Und von der Allianz Meditationsübungen empfohlen wurden, die teilweise aus dem Fernost herangezogen wurden, mit Atemübungen und so weiter, haben wir gesagt, da können wir nicht zu schweigen. Wir haben hier aufgezeigt, was die echte Stille vor Gott ist. Also bitte bedient euch da und wenn die ausgehen sollten und jemand leer ausgegangen ist, lasst mir einfach eure Adresse, ich schicke euch das gerne zu. Gefährliche Stille, das sollte eigentlich jeder haben, der sich interessiert, wie es so weitergeht in unserem evangelikalen Umfeld und wogegen man sich doch etwas auch rüsten sollte. Dann habe ich hier ein Buch dabei, das heißt Afrika war nur der Anfang, Erlebnisse eines ganz gewöhnlichen Menschen mit einem außergewöhnlichen Gott. Das soll Mut machen von Erlebnissen, die mit dem Herrn erlebt wurden. Da kann sich auch jeder bedienen, einige von euch haben das ja schon. Ich habe noch eine ganze Reihe Exemplare dort liegen. Dann hier werden wir öfters gefragt, wer ist der Malachi-Kreis? Jetzt haben wir einen Flyer, jede Menge ist da, können wir mitnehmen und auch weitergeben an Leute, die sich interessieren, dass wenn wir das nächste Mal wiederkommen und wir hoffen, dass das noch gelingt, sofern der Herr nicht vorher wiedergekommen ist, dass wir hier Fortsetzung machen können, dann kann man auch mal andere einladen. Der Malachi-Kreis. Das ist alles auf dem Tisch, wenn man hier rechts rauskommt, wo das große Banner von den Malachi-Konferenzen ist, auf dem Tisch liegt das alles aus. Und für die jungen Leute unter euch, ab 14 bis 22, eine ganz tolle Nachricht. Es gibt in Deutschland eine Teenager-Ferienbibelschule, TFB, und da sind noch ein paar Plätze frei. Da könnt ihr 14 Tage in den großen Ferien die Bibel studieren, und zwar jeden Tag 5 Stunden lang. Und es gibt eine ganze Reihe junge Leute, die das wirklich gerne tun. Anschließend ist natürlich Sport, sehr schöne Gemeinschaft, und es bildet sich allmählich ein Netzwerk in Deutschland raus, weil es das schon seit einigen Jahren gibt, wo sich die jungen Leute dann auch zwischendurch treffen, austauschen. Etwas ganz Wunderbares. Ich beneide euch, dass es so etwas gibt. Das gab es zu meiner Zeit in dieser Weise nicht. Wir haben zwar etwas gehabt, was auch in die Richtung ging, aber längst nicht so intensiv. Das liegt auch dort aus, könnt ihr mitnehmen. Und jetzt etwas ganz Neues für alle, die gern die Bibel mehr studieren möchten. Es gibt eine neue Serie von Bibelkursen, die so aufgebaut ist, dass ein reiferer Christ mit einem, der noch am Anfang steht, zusammen Gottes Wort studiert. Die heißt Rigatio. Das liegt auch auf dem Tisch, ganz links sind hier die Prospekte. Und hier ist ein Heft, Kurse wirksam einsetzen. Da wird das erklärt, wie man mit den Kursen arbeitet. Ich hatte auch von den Kursen einige Exemplare da, die sind schon alle weg. Deswegen kann ich das jetzt nicht mehr zeigen. Aber wer das mitgenommen hat, bitte, das ist auch zum Studieren. Nicht nur irgendwo hinlegen, ja. Und wer das dann mal durchgelesen hat, der kann die Kurse dann da bestellen. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Das ist also ganz neu, sehr intensiv, sehr schön gemacht. Also für Zweierschaften oder für einen, der auch eine Gruppe anleitet, die Bibel zu studieren. Das ist dieses Heft und hier der kleine Flyer dazu. Und dann haben wir hier noch eine schöne Familienzeitschrift. Komm und sieh. Da wundere ich mich, dass da immer noch Exemplare liegen. Also die müssen unbedingt mitgenommen werden. Da ist also auch Werner mit bei beteiligt, komm und sieh, wo eben, ihr habt das 3 oder 4 Mal im Jahr, ne? Wie oft ist das, Werner? Werner? 4 Mal im Jahr?
Einmal im Quartal.
Einmal im Quartal, gut. Du wirst mir auch noch zum Rechnen bringen, ja. Ja, schön. Also alle haben recht. Einmal im Quartal, 4 Mal, ja. Nee, das Quartal hat ja nur 3 Mal, ne?
4.
Doch 4 Quartal, gut. Müsste eine Tertia leisten. Naja, also hier, nehmt euch das mit. Man wäre froh, wenn da ein paar neue Abonnenten kommen. Kann ich auch nur wärmstens empfehlen. Und dann über das Gebet hier, erhörliches Gebet, sind noch so ein paar grüne Hefte da. Und vielleicht heute, da geht es darum, dass der Herr jederzeit wiederkommen kann. Dass wir uns vorbereiten auf die nahe Wiederkunft des Herrn. Ihr könnt euch gerne bedienen.